Ich sehe 6G eher als Enabler für andere Technologien und weniger als Selbstzweck. Zu einer Visite werden Entscheidungen getroffen, die muss man dann aufschreiben. Wir glauben, dass wir über Spracherkennung das Thema vereinfachen können, sodass einfach das Gespräch ausgewertet wird und im Krankenhausinformationssystem dokumentiert wird, ohne dass ich einen Finger rühren muss. Ich hoffe, wir schaffen es, Mitarbeitende zu entlasten und ihnen so den Rücken frei zu halten für die Patienten.
Willkommen zu einer neuen Folge von Fokus Zukunft, einem Format von Innovation Leben, dem Podcast von Bayern Innovativ. Ich bin Barbara Groll, schön, dass Sie dabei sind. Wenn wir über die Medizin der Zukunft sprechen, denken viele zuerst an neue Medikamente, Robotik oder künstliche Intelligenz. Doch eine zentrale Voraussetzung dafür bleibt oft unsichtbar: die Kommunikation zwischen Mensch und Gerät. Und genau hier kommt 6G ins Spiel. Denn die nächste Mobilfunkgeneration soll nicht nur schneller werden. Sie könnte medizinische Systeme rasant und zuverlässig so vernetzen, dass Informationen in Echtzeit dort verfügbar sind, wo sie eben gerade gebraucht werden. Sei es im Rettungswagen, im Krankenhaus oder sogar beim Patienten zu Hause. Was das konkret bedeutet und welche Chancen sich daraus für die Gesundheitsversorgung ergeben, darüber spreche ich heute mit Clemens Möllenhoff vom Innovationszentrum Computerassistierte Chirurgie, kurz ICAS, der Universität Leipzig. Er forscht dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu modernen Kommunikationstechnologien und wie diese im Krankenhaus und im Rettungsdienst eingesetzt werden können. Aber bevor wir ins Gespräch einsteigen, starten wir kurz mit einem Zukunftsszenario.
Szenario:
Eine Patientin bekommt zu Hause plötzlich starke Brustschmerzen. Verdacht auf einen Herzinfarkt. Ihr Mann setzt einen Notruf bei der Rettungsleitstelle ab und bekommt personalisierte Anweisungen auf sein Handy geschickt, wie er sich bis zum Eintreffen des Rettungswagens verhalten soll, um seine Frau zu unterstützen. Gleichzeitig werden bereits relevante Gesundheitsdaten und Vitalparameter, die die Variables der Patientin erheben, für die anrückenden Sanitäterinnen und Sanitäter bereitgestellt. Während des Einsatzes protokolliert eine KI-Anwendung automatisch die Anamnese und Behandlung und stellt Entscheidungsunterstützung auf Basis des individuellen Zustands der Patienten bereit, zum Beispiel für die Auswahl der richtigen Notfallmedikamente und des richtigen Zielkrankenhauses. Die Interaktionen mit den Systemen passiert über Spracheingabe und Augmented Reality-Brillen, die digitale Inhalte direkt im Sichtfeld der Sanitäterinnen und Sanitäter anzeigen. Auf der Trage werden Atemfrequenz und Herzschlag der Patienten drahtlos und ohne Berührung durch ein Radarsystem gemessen. Während der Fahrt können bei Bedarf spezialisierte Ärztinnen und Ärzte telemedizinisch zugeschaltet werden. Sie können so die Behandlung aus der Ferne unterstützen oder Maßnahmen delegieren. Zusätzlich werden alle bisher erhobenen Daten über die Patienten und den Einsatz inklusive der Live-Ankunftszeit an das Zielkrankenhaus gestreamt, sodass das Team in der Notaufnahme sich dort optimal auf die Ankunft der Patienten vorbereiten kann.
Fokus Technologie.
Clemens, erstmal ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie weit ist denn dieses Zukunftsszenario entfernt und welche Technologien müssen zusammenspielen, damit so etwas Realität wird?
Also ich würde sagen, es braucht schon noch ein bisschen Zeit, bis wir da sind, dass dieses Szenario, was wir gerade gehört haben, Realität wird. Aber ich glaube, ganz so weit weg sind wir dann doch nicht mehr. Das liegt daran, dass es einige Sachen, die wir gerade gehört haben, tatsächlich schon gibt. Wie zum Beispiel die Funktion des, ich sag mal, Radarbeds, der Radartrage, also das nicht-invasive Messen von Vitalparametern mit Funkwellen, den Bereich des Telenotarztes, den wir gerade gehört haben, das heißt also das telemedizinische Zuschalten von Expertinnen und Experten direkt an die Einsatzstelle oder in den Rettungswagen und die Voranmeldung ins Krankenhaus, also das Übertragen von Daten aus dem Rettungswagen direkt in die Notaufnahme, sodass sich das Team dort vorbereiten kann. Das alles kennen wir schon, das alles gibt es teilweise schon in der Praxis. Aber um das Puzzle komplett zu machen, brauchen wir natürlich noch ein paar andere Komponenten, die wir gerade gehört haben. Also zum Beispiel die Einbindung und die Übertragung von diesen Wearable-Daten, genauso wie die Einbindung zum Beispiel von der elektronischen Patientenakte, sodass wir dann eben schon auf der Anfahrt das Team, das Einsatzteam mit Informationen versorgen können, die den Patienten immer noch gar nicht kennen. Auch die Dokumentation mit KI, da sehen wir schon, daran wird schon geforscht. Das funktioniert auch schon im Labor ganz gut und im Krankenhaus sehen wir das schon im Echtzeitbetrieb, im Rettungsdienst haben wir das noch nicht. Gleiches gilt auch für das Anzeigen von Informationen zum Patienten in der Augmented Reality Brille, wovon wir auch gerade gehört haben. Also das sind Sachen, an denen wird schon geforscht. Wir sind da dran. so richtig Realität. Im Einsatz draußen ist das alles noch nicht, aber ich glaube, wir können ganz zuversichtlich sein, dass sich da in Zukunft einiges bewegen wird. Und unterm Strich brauchen wir halt aber etwas als Technologie sozusagen, als Kit, was diese Anwendungen, diese Einzelanwendungen halt zusammenhält und miteinander vernetzen lässt. Und das könnte eben in Zukunft zum Beispiel 6G sein.
Und wo stoßen dann heutige Kommunikationsnetze im Gesundheitswesen an ihre Grenzen? Wir haben die 6G ja noch nicht.
Genau so ist es ja. Also ich sag mal, bisherige Funknetze und Technologien wie zum Beispiel 4G, 5G für den öffentlichen Mobilfunk, WLAN, vielleicht auch Bluetooth oder LoRaWAN, die stoßen entweder heute oder in naher Zukunft halt an gewisse Grenzen, die sich in erster Linie aus den Anwendungen ergeben, die wir damit betreiben wollen. Da kommt dann 6G ins Spiel. Das ist also die neue Generation mobiler Funknetzwerke, die dann auch rund um den Globus genutzt werden soll. Und im Moment ist es so, dass wir uns in der zentral koordinierten Standardisierung befinden, sodass wir dann auf der Welt interoperabel sein können und die Technologie wahrscheinlich 2030 roundabout verfügbar sein soll am Markt. Und jetzt gerade werden Anforderungen gesammelt, insbesondere von Anwenderinnen und Anwendern und aus der Industrie und aus der Wissenschaft, die dann eben formal standardisiert in so ein Regelwerk überführt werden, so dass alle Geräte, die miteinander zusammenarbeiten sollen, auch wissen, wie sie miteinander umzugehen haben, sage ich mal. Und ja, welche Bereiche betrifft das dann? Also na klar, zum einen werden wir mit 6G mehr Bandbreite sehen, das heißt höhere Datenraten, schnellere Downloads, schnellere Uploads. Das war bei allen Mobilfunkgenerationen bislang so. Aber das ist gar nicht so sehr der Punkt, sondern es geht bei 6G zum einen um sehr niedrige Latenzen. Also das ist, wir sprechen von Ultra-Low Latency im Bereich von unter einer Millisekunde. Man braucht das zum Beispiel für mobile, kollaborative Robotik. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen, ein Augmented Reality Modell von einem Organ beispielsweise, wenn wir in die medizinische Ausbildung denken, zum Beispiel eine digitale Sektio, sodass Studierende im Hörsaal, ich weiß nicht, 50, 100 Studierende gleichzeitig in ihren Brillen ein bestimmtes Organ virtuell dargestellt sehen können und dann daran arbeiten können, auch kollaborativ. Das erfordert einfach sehr niedrige Latenzen, sehr hohe Bandbreiten. Aber es geht nicht nur darum, sondern es geht vor allem auch um Features, die mit 6G eingeführt werden sollen. Neue Kapazitäten, die zur Verfügung stehen. Das eine ist das Thema Sensing. Wir sprechen von Joint Communication and Sensing durch breitbandige Frequenzen. Die Idee ist, Funk nicht nur zu nutzen, um Daten zu übertragen, sondern auch, um ein Gespür für die Umwelt drumherum zu kriegen. Weil eine Welle kann ich ja nutzen, die breitet sich im Raum aus, die wird reflektiert. Und in Abhängigkeit davon, wie der Raum aussieht und wer sich im Raum so bewegt und wie man sich bewegt, wird die Welle anders reflektiert. Und wenn ich jetzt intelligente Algorithmik nutze und diese Reflexion auswerte, dann kann ich darauf zum Beispiel Diagnostikanwendungen zurückführen. Also ich kann beispielsweise die Ausdehnung vom Thorax messen und kann dadurch die Atemfrequenz herausfinden. Oder ich kann Sturzanalyse machen, Ganganalyse, Sturzerkennung. Ja? Also ist zum Beispiel in einem Pflege- oder Altenheim ist jemand gestürzt? Bewegt sich jemand in seinem Bett noch über Nacht? Das sind ja alles ganz spannende Fragen. Gibt es aber auch natürlich in anderen Bereichen, wenn ich jetzt ins Thema Automotive denke, Kollisionsverhütung oder so. Also ich denke, da werden wir viel sehen. Wir werden bei 6G mehr Verfügbarkeit und Resilienz sehen, höhere Verfügbarkeit, auch die Integration neuer Frequenzen, Satellitentechnologie, Non-Terrestrial Networks. Also das ist ein Thema. Und das dritte Thema ist mit Sicherheit auch KI. Das ist gerade ein großes Thema. Und wie können wir KI ins Mobilfunknetz integrieren? Sowohl auf der Anwendungsseite als auch im Netzwerk. Sodass wir dann unterm Strich, und das ist das vierte Thema, was ich bei 6G sehr spannend finde, auch eine erhöhte Energieeffizienz erreichen können. Durch die dynamische Konfiguration des Netzwerks angepasst an den Bedarf.
Du hast ja mit deinem Team an der Universität Leipzig gerade erst vor ein paar Monaten das Projekt 6G Health abgeschlossen. Das war ein europaweites Leuchtturmprojekt zur Anwendung von 6G im Krankenhaus. Mit dabei waren, glaube ich, 18 Partner aus Industrie, Wissenschaft und Gesundheitswesen aus ganz Deutschland. Und jetzt macht ihr gemeinsam weiter mit dem Projekt Pathcare, das 6G quasi in den Rettungswagen bringen soll. Ganz zuvor warst du ja auch bereits am Projekt Momentum beteiligt, das sich mit der Vorgängergeneration 5G im Rettungswagen beschäftigt hat. Welche Erfahrungen hast du in all diesen Projekten gesammelt und welche zusätzliche Möglichkeiten eröffnet künftig 6G aus deiner Sicht?
Ich glaube, grundsätzlich ist wichtig, dass man viele verschiedene Perspektiven in dem Bereich an einen Tisch bringt. Also zum Beispiel WissenschaftlerInnen, IndustrievertreterInnen, aus Mobilfunk, von Mobilfunkanbietern, von Medizintechnikfirmen, von Halbleiterherstellern, von Softwareherstellern und so weiter. Dann natürlich Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Rettungsdienstler, das sind ja die, für die wir das am Ende machen. Die sollten wir mit berücksichtigen, wenn es um die Entwicklung solcher Themen geht. Und dann, nicht zu vergessen, Regulatorik-Experten und Expertinnen für Datensicherheit, Datenschutz und so weiter. Ich glaube, das ist wichtig, die miteinander reden zu lassen, sodass sie eine gemeinsame Sprache lernen und dann auch sprechen und die Anforderungen gut erheben. Also man muss sich die Frage stellen, wie kann der eine das Problem des anderen lösen mit den Antworten, die man so im täglichen Leben in seinem Bereich eben hat. Es gibt diesen Spruch, der da heißt, 5G wurde von Ingenieuren entwickelt, 6G wird von den Anwendern entwickelt. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Stück weit wahr. Und das ist das, womit wir uns heute beschäftigen, eben alle zusammen an einen Tisch zu bringen und die Anwenderinnen und Anwender stark mit einzubeziehen. Und du hattest gerade unsere Projekte angesprochen, die wir gemacht haben und gerade machen. Und ich glaube, das kriegen wir da ganz gut hin, diese Perspektiven zu vereinen. Also wir haben sehr viele starke Partner mit dabei, die auch sehr innovativ sind, sehr forschungsstark. Wir haben aus dem Mobilfunksektor die Firma Vodafone zum Beispiel dabei, aus dem Forschungsbereich, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Fraunhofer ist mit dabei, die Charité aus Berlin als großes Klinikum, der VDE als Regulatorik-Experte, das Zentrum für Telemedizin hier aus Bayern. Also wir bringen ganz verschiedene Perspektiven zusammen. Und ich sehe 6G, das ist auch noch eine Antwort auf deine Frage, die du gestellt hast, was ich gelernt habe. Ich glaube, ich sehe 6G eher als Enabler für andere Technologien und weniger als Selbstzweck. Solche Technologien, die dadurch enabled werden, könnten zum Beispiel sein künstliche Intelligenz, da habe ich schon von gesprochen. Robotik ist mit sicherlich ein Thema, mit Sicherheit. Extended Reality, also Augmented Reality, Virtual Reality, das werden wir immer mehr sehen und da brauchen wir 6G, um das irgendwie zum Laufen zu bringen. Eine weitere Lesson learned, würde ich mal sagen, ist, dass Kommunikation auf mehreren Ebenen gedacht werden muss. Es geht nicht nur um die Ebene der reinen Datenübertragung, sondern Interoperabilität ist ganz wichtig, auch auf Software-Ebene.
Das heißt?
Ich mache mal ein Beispiel. Bleiben wir beim Szenario von vorhin. Die Leitstelle, die Adresse des Einsatzortes an den Rettungswagen schickt und die dort nur auf einem Navigationsgerät angezeigt wird, sodass ich als Sanitäter direkt einsteigen kann und auf Go klicken kann und ich werde dann dahin navigiert. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt muss ich aber natürlich den Einsatz auch dokumentieren. Das machen wir heute entweder auf Papier, das gibt es leider immer noch ganz oft, oder auf fortschrittlicheren Dokumentationstablets. Da muss ich ja auch eingeben, wo bin ich denn hingefahren. Wenn ich jetzt da keine Software-Schnittstelle habe, dann tickere ich die Adresse aus dem Navigationsgerät händisch in das Doku-Tablet ein. Ob man jetzt im Notfall-Business aktiv ist oder nicht, man kann sich vorstellen, die Zeit dafür hat man eigentlich nicht unbedingt, beziehungsweise will sie auch gar nicht nutzen. Das heißt, hier brauchen wir eine Schnittstelle. Ich mache noch ein zweites Beispiel. Wenn ich Protokolldaten dann erfasst habe, zum Beispiel auf diesem Tablet, und ich möchte sie dann ins Krankenhaus schicken, dann ist es auch gut, wenn es da eine Software-Schnittstelle gibt, wenn ich die Daten gleich ins Krankenhausinformationssystem übertragen kann und nicht, so kenne ich das nämlich noch aus meiner Praxis von vor ein paar Jahren, ich glaube, das hat sich mittlerweile schon etwas gebessert, wenn ich das Protokoll im Rettungswagen mit dem Drucker ausdrucke auf Papier, gebe das dann dem Pfleger oder der Pflegerin in der Notaufnahme, die legen das auf den Scanner und legen das gescannt als PDF im Krankenhaussystem ab. Das funktioniert nicht. Also dieses Thema muss man mitdenken und ich glaube, das ist auch noch der letzte Punkt dazu, was wir so gelernt haben. Der Austausch mit dem Gesundheitspersonal, der hat gezeigt, wir müssen an die Digitalisierung wirklich ran. Also das ist ein wichtiges Thema. Viele Prozesse, ich habe es gerade angerissen, sind noch manuell, sind sogar vielleicht papierbasiert. Auch wenn das Thema Digitalisierung als wichtig angenommen wird und das kommt immer mehr, dass es ins Bewusstsein rückt, ja, das ist keine Frage. Aber wir müssen da ran, weil der demografische Wandel sitzt uns im Nacken. Also es wird fast schon zu einem gesellschaftlichen Thema. Wir müssen es schaffen, Effizienz zu erhöhen in der Behandlung. Wir müssen schauen, dass wir die weniger werdenden Arbeitskräfte irgendwie substituieren beziehungsweise auffangen. Und wir sehen ja auch immer mehr ältere Patienten. Das heißt, das, im Prinzip das Einsatzvolumen steigt, während die Ressourcen im Personal eigentlich runtergehen. Also es ist ja eine sehr, sehr wichtige Aufgabe.
Und dann muss es natürlich für das Personal, muss es anwendbar sein. Denn es sind ja Pflegekräfte oder Rettungssanitäter und keine ITler.
Richtig, richtig. Also User-Centered Design zum Beispiel ist ganz wichtig. Ich hatte es gerade angesprochen, die Anwender von vornherein mit in die Entwicklung einzubeziehen, zu fragen, was braucht ihr denn eigentlich, was könnt ihr denn auch benutzen? Dass die Systeme so einfach wie möglich zu gestalten, trotzdem, dass sie ihren Zweck erfüllen, das sehe ich als ganz wichtig an. Du hattest gerade eben noch gefragt, welche Möglichkeiten durch 6G eröffnet werden. Und ich glaube, dass man vor allem gezielter die Versorgung unterstützen kann, vor allem zu Hause. Also wir sehen in der Forschung das Thema Virtual Walls, also virtuelle Stationen, Hospital at Home, sehen wir stark. Das wird durch 6G mit Sicherheit nochmal einen großen Schub erleben. Also im Prinzip geht es darum, Patientinnen und Patienten nur genau so lange im Krankenhaus zu behalten, wie das auch notwendig ist. Zur reinen Überwachung brauche ich die nicht mehr auf Station. So geht zumindest der Gedanke. Mal gucken, wie sich das in der Realität dann umsetzt. Sondern ich überwache sie zu Hause mit Wearables und einer sicheren Datenübertragung, sodass ich als Arzt beispielsweise sicher sein kann, wenn ich meine Patientin heute entlasse und die mit Wearables ausstatte und die schläft zu Hause in ihrem eigenen Bett, wo sie eh besser schläft, zumindest geht's mir so. Ich schlafe im Krankenhaus nicht so gut wie in meinem eigenen Bett, sehe ich aber trotzdem bei mir auf Station dann die Vitalparameter und kann auch intervenieren oder sagen, hey, komm morgen nochmal vorbei, wenn es über Nacht irgendwie schlechter wird oder so. Zum anderen glaube ich, dass wir auch Thema Wearables Erkrankungen besser prädiktieren können, also von vornherein verhindern können, voraussehen können, wenn Erkrankungen möglicherweise bald auftreten und proaktiv agieren können, bevor es sozusagen schon zu spät ist. Ja, auch da, wir haben Sensoren zu Hause oder unterwegs, die müssen dann die Daten irgendwo hin übertragen, die müssen ausgewertet werden, möglicherweise mit KI, dafür bedarf es 6G. Und unterm Strich auch im Krankenhaus glaube ich, dass man Prozesse verbessern kann, zum Beispiel durch Lokalisierung, zum Beispiel durch das Thema Augmented Reality, Informationsanzeige, wovon ich vorhin gesprochen hatte. Also da kann man, glaube ich, nochmal Personal entlasten und die Effizienz auch erhöhen, Qualität verbessern.
In dem aktuellen Projekt 6G Health geht es ja um die Vernetzung sogenannter verteilter medizintechnischer Systeme.
Ja.
Was bedeutet das konkret? Kannst du uns ein Beispiel aus dem medizinischen Alltag geben?
Ja, auf alle Fälle. Es ist ein sehr abstrakter Begriff tatsächlich. Ja. Das ist auch bewusst so gewählt, um dann möglichst viele Use Cases drunter zusammenfassen zu können. Ich mache mal ein Beispiel. Stellen wir uns mal eine Visite auf Station vor. Ne, wer schon im Krankenhaus war als Patientin oder als Patient, der weiß ja, wie das läuft. Da wird man oft morgens dann früh geweckt und liegt dann im Bett und dann kommt so eine ganze Traube Menschen rein, Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte, vielleicht noch ein paar Therapeuten und dann wird sich ein Überblick verschafft am Bett über den aktuellen Zustand vom Patienten und es werden auch Entscheidungen getroffen. Wie geht es jetzt weiter mit der Behandlung? Sollen Medikamente angesetzt werden und so weiter? Und typischerweise schiebt man dann so einen Visitewagen mit sich rum. Das ist so ein Rollwagen, da steht oben ein Laptop drauf, da läuft dann das Krankenhausinformationssystem drauf. Da liegt eine Pflegekurve, meistens auch noch papierbasiert unten drunter, wo die Pflege eingetragen hat, wie waren denn die Werte über Nacht und so weiter. Wir glauben, dass man das verbessern kann, indem man Augmented Reality benutzt. Das heißt, ich lasse diesen Visitewagen komplett außen vor und hole mir alle Informationen, die ich brauche, als Behandelnder direkt in mein Sichtfeld. Da haben wir eine Anwendung gebaut im Forschungsprojekt, die genau das macht. Also ich sehe dann die Medikation, ich sehe die gestellten Diagnosen, ich sehe die Prozeduren, die durchgeführt worden sind und auch noch geplant sind. Ich sehe natürlich die Stammdaten zum Patienten, dass ich den auch mit dem Namen anreden kann, ja, und auch weiß, wie alt er ungefähr ist. Ich kann Aufgaben sehen, die mir zugeteilt worden sind und so weiter. Und dann geht es auch darum, das zu dokumentieren. Ne? Also auf so einer Visite werden Entscheidungen getroffen, die muss man dann aufschreiben. Und das passiert eben normalerweise auch auf dem Laptop mit der Tastatur. Wir glauben, dass wir über Spracherkennung das Thema vereinfachen können, sodass einfach das Gespräch ausgewertet wird, zusammengefasst wird und dann intelligent gleich im Krankenhausinformationssystem dokumentiert wird, ohne dass ich einen Finger rühren muss.
Und ist dann auch geplant, dass die Ärztin oder der Arzt auch sieht, wie die Nacht war zum Beispiel. Weil ich kann mir vorstellen, also wenn man gefragt wird als Patient, ja, wie geht's Ihnen denn? Wie ist das Schmerzempfinden? Oder solche Fragen, das ist ja so extrem subjektiv. Der eine ist ganz cool und sagt, naja, das ist nicht so schlimm. Und auf einer Skala von, der eine untertreibt, der andere übertreibt. Kommen solche Daten dann auch auf diese Brille? Ist das geplant?
Schmerzskalen sind schwierig objektiv zu ermitteln, um auf deine Frage konkret einzugehen. Also Schmerz ist hochgradig subjektiv. Es gibt Menschen, die halten großen Schmerz viel besser aus als andere, die sind bei kleinen, oder ich sag mal, bei vielleicht objektiv betrachtet kleineren Schmerzen dann schon deutlich sensibler. Das heißt, das wird schwierig zu objektivieren. Was in der Brille auf alle Fälle angezeigt werden kann, ist der Verlauf der Vitalparameter zum Beispiel über die Nacht. Also sicherlich kann ich mir eine Pulskurve anzeigen lassen, die halt über den Schlafzyklus bei Nacht anzeigt, ob der Puls besonders variabel war, ob es Phasen gab, in denen die Herzfrequenz hoch war, was auf Schmerz hindeuten könnte. Also ja, es wird jetzt nicht direkt angezeigt, heute Nacht hohe Schmerzen, aber es werden Daten angezeigt, von denen ich eventuell schlussfolgern kann als Arzt oder Ärztin, dass nachts ein gewisses Schmerzgeschehen stattgefunden hat. Und kombiniert auch mit zum Beispiel dieser JCAS-Radarsensorik, von der ich vorhin gesprochen habe, wo ich dann eventuell sehe, wie viel hat sich der Patient in der Nacht bewegt. Kann ich auch darauf zurückschließen, hat er eine ruhige Nacht gehabt oder hat er eine schmerzgeplagte Nacht gehabt, weil er sich viel bewegt hat. Also das sind Sensordaten, die zeigen wir dort mit an. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Sensordaten auf der einen Seite, diese Daten richtig zur Verfügung zu stellen, zur richtigen Zeit, den richtigen Personen und sie auch automatisiert schon vorzuverarbeiten und auszuwerten, sodass ich mich als Anwender am Ende nicht nur mit den Rohdaten rumschlagen muss, sondern schon ja eine gewisse Empfehlung oder eine gewisse Zusammenfassung kriege. Das ist, glaube ich, der Clou dahinter und da kann 6G helfen, diese Daten zu übertragen und die Verarbeitungsinfrastruktur bereitzustellen.
Sind dir denn bei eurer Forschung auch Herausforderungen oder ich nenne es sogar Probleme begegnet, auf die man bei der aktuellen Entwicklung unbedingt achten sollte?
Ja, absolut. Also wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und da kann ich jetzt nur meine ganz persönliche Meinung zu sagen. Und da glaube ich, gibt es zwei Punkte, die sich aber beide eher auf die Technologien beziehen, die durch 6G enabled werden und weniger auf 6G selber. Das eine sind gesellschaftliche Implikationen. Wir sind uns einig, wir wollen Menschen unterstützen, wir wollen Menschen nicht ersetzen. Und ich denke, es stimmen auch alle zu, wenn wir zum Beispiel Pflegekräfte in die Lage versetzen, nicht mehr dokumentieren zu müssen und ihnen das abnehmen mit Technik, sodass sie dann mehr Zeit für Patientinnen und Patienten haben, für die echte Pflege am Menschen. Weil das gehört nicht, Dokumentation gehört nicht zum Kernhandwerk dort. Das ist mehr so ein Nebenschauplatz. Wenn aber jetzt medizinische Entscheidungshilfe und Wissen zum Beispiel zunehmend aus KI-Systemen kommt, dann geht das doch schon mehr in Richtung des originären Aufgabenfelds von Ärztinnen und Ärzten. Ja, weil wenn ich bisher eine Frage hatte, dann habe ich halt einen Arzt oder eine Ärztin gefragt und zunehmend frage ich dazu digitale Systeme. Also da ist die Frage, wo ziehen wir die Grenze? Wie weit können wir da gehen, um Menschen eben nicht zu ersetzen, was nicht das Ziel ist, sondern sie nur zu unterstützen und wo erhalten wir die originären Aufgabenfelder? Es gibt da zum Glück genug Forschung zu, die sich mit diesen sozialen Implikationen auseinandersetzt und damit beschäftigt. Es gibt auch gute gesetzliche Rahmenbedingungen, die Leitplanken setzen. Und das ist wichtig. Wichtig ist auch hier die Abhängigkeit von zum Beispiel KI-Anbietern oder Hardware- und Software-Anbietern bei der ganzen Geschichte auch im Blick zu behalten und auch zu reduzieren, sodass wir flexibel sind. Wir sehen ja gerade auch im internationalen Kontext, wie Abhängigkeiten Probleme machen können. Das andere Thema ist Datenschutz und Datensicherheit, das beschäftigt uns in Deutschland ja auch sehr, weil es auch sehr wichtig ist. Also Medizindaten, Gesundheitsdaten, mit denen wir hier arbeiten, sind mit die sensibelsten Daten, die wir haben. Gleichzeitig lebt aber künstliche Intelligenz zum Beispiel auch von vielen Daten. Ich hatte das vorhin gesagt, 6G ist auch dafür gemacht, um viele Daten zu übertragen und viele Daten auszuwerten. Wir brauchen diese Daten auch für Forschung und Entwicklung. Das ist ganz wichtig, aber sie müssen eben auch geschützt sein. Und die Datenübertragung muss auch sicher sein. Ich mache ein Beispiel mit OP-Robotern. Darüber hatte ich jetzt bislang noch nicht so sehr gesprochen, aber Robotik ist ein ganz wichtiges Thema bei 6G. Und wir sehen zum Beispiel in Zukunft OP-Roboter, wo der Chirurg oder die Chirurgin nicht mehr mit im Saal sitzt, sondern über die Distanz operieren kann, weil das 6G-Netz so zuverlässig ist, dass es die Datenübertragung sicherstellen kann. Wir wollen aber natürlich, dass auch nur derjenige, der den OP-Roboter benutzen soll, den auch benutzt und dass nicht irgendwer anders auf der Leitung mithängt, der eingreift und den Roboter dann fernsteuert. Das wollen wir nicht. Ich glaube, wir sind da auch gut aufgestellt und werden das vermeiden können. Wir müssen uns aber auch klar machen, dass Systeme heute auch nicht risikofrei sind. Also auch Ärztinnen und Ärzte heute machen ab und an Fehler. Wir haben auch heute die Situation, dass Daten mal nicht zur Verfügung stehen, die wir eigentlich gerne hätten, weil zum Beispiel die Pflegekurve auf Papier dokumentiert ist und die ist jetzt gerade verloren gegangen. Oder da ist heute Nacht Kaffee drüber gelaufen während der Nachtschicht. Also auch das System, so wie es heute ist, ist nicht fehlerfrei und wir versuchen, das zu optimieren in der Zukunft. Das heißt, das Fazit für mich ist, wir sollten, glaube ich, keine Angst haben. Man sollte sich einbringen und mitgestalten. Und ich denke, dass Europa und auch gerade Deutschland wahrscheinlich mit die besten Orte auf der Welt sind, um diese Entwicklungen vorwärts zu treiben nach unseren Werten, die wir vertreten. Und das sieht die Politik auch so. Und deswegen fördert die unsere Forschungsprojekte auch mit.
Praxistipp.
Viele Unternehmen in Bayern gerade entwickeln ja Medizintechnik, Software oder digitale Gesundheitslösungen. Welche Entwicklungen sollten diese Unternehmen heute bereits beobachten, um von 6G zu profitieren? Was rätst du ihnen?
Ich glaube, wichtig ist besonders, wenn man Medizinprodukte oder Medizingeräte entwickelt, Kommunikation mitzudenken. Also Kommunikation im Sinne vom Datenaustausch, gerade auf der Funkebene. 6G ist kein inhaltsagnostisches Medium mehr, was einfach Bits ohne Rücksicht auf Verluste überträgt sozusagen, sondern wir gehen davon aus, dass das Netz so intelligent wird, dass es die Anwendungen mitdenkt und berücksichtigt, welche Daten dort übertragen werden und die auch priorisieren kann, je nachdem, wie wichtig es ist. Abhängig von der Anwendung, die dort konkret vor Ort gemacht wird. Das heißt, Hersteller sind gut beraten, wenn sie das Thema berücksichtigen in der Produktentwicklung und nicht sagen, es gibt dort irgendeine Übertragung, die überträgt meine Daten, sondern Schnittstellen zur Verfügung stellt, das Netz wissen zu lassen, was sind dort für Daten auf dem Weg. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ein Rettungswagen draußen an einer Einsatzstelle unterwegs ist und dünnes Internet hat und die Netzabdeckung eben nicht so gut ist, nur wenige Daten übertragen werden können, dann ist es wichtig und kann unterschiedlich sein, welche Daten jetzt priorisiert werden müssen in Abhängigkeit von der Erkrankung des Patienten. Ob der jetzt einen Schlaganfall hat, ob der ein kardiales Problem hat, ob der ein Trauma hat. Das eine Mal interessiert mich vielleicht der Puls mehr, das andere Mal interessieren mich Daten über die Beatmung mehr. Na, jetzt bin ich kein Arzt, ich kann das nicht entsprechend sagen, aber wir wissen das von den Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und hier kann das Netz dann entsprechend priorisieren, wenn es weiß, okay, der Patient hat das, jetzt sind diese Daten wichtig. Als ein Beispiel, warum Kommunikation im Netz wichtig ist und warum Inhalte berücksichtigt werden sollen. Man sollte Interoperabilität mitdenken, ganz wichtig, also auf Software-Ebene, darüber hatte ich vorhin gesprochen. Und man sollte die Regulatorik im Blick behalten. Also man sollte sich vielleicht die Frage stellen, inwiefern mein Medizinprodukt, was ich jetzt entwickle, anders zertifiziert oder geprüft werden muss, wenn dann zukünftig 6G drinnen ist. Oder wenn es zum Beispiel Daten priorisiert, wie beeinflusst das meinen regulatorischen Prozess? Ich glaube, das sind die drei Punkte, auf die man Rücksicht nehmen sollte. Kommunikation mitdenken, Interoperabilität berücksichtigen und die Regulatorik im Blick behalten.
Und wenn du jetzt einer Klinik oder einem Medizintechnikunternehmen nur einen einzigen Rat für die kommenden Jahre geben dürftest, womit sollten sie denn jetzt beginnen?
Ich glaube, die zentrale Aussage ist, nicht auf 6G zu warten, sondern jetzt schon anzufangen. Es gibt ganz viele Features, die jetzt Schritt für Schritt integriert werden, die wir heute als 6G bezeichnen, die aber nicht auf einen Schlag, wo ich morgens aufwache und sage, jetzt ist 6G da, dann da sind, sondern die Entwicklung findet statt, die Integration findet statt und da gibt es, glaube ich, nichts, worauf man warten sollte. Gleichzeitig sollte man sich aber in den Dialog einbringen, in die Entwicklung einbringen, Prototypen ausprobieren, die aus der Forschung kommen, Prototypen testen, mit evaluieren. Und gerade Bayern Innovativ bietet da ja auch gute Netzwerkveranstaltungen, um sich zu vernetzen, um mit Firmen in Kontakt zu kommen, mit Wissenschaftlern, um hier ja auszuprobieren. Also speak to your local research institution, würde ich sagen. Ja, wir machen Innovation, wir machen Forschung. Und wer da aktiv ist und vorne mit dabei ist, der hat, glaube ich, dann auch als Entwickler gute Chancen.
Die Frage zum Schluss.
Welche persönliche Hoffnung verbindest du mit einer Gesundheitsversorgung, die durch 6G möglich wird?
Ich hoffe, wir können das Gesundheitswesen zukunftsfest machen, nachhaltig. Ich hoffe, dass wir die Behandlungs- und die Ergebnisqualität verbessern können, vielleicht sogar neue Therapie- oder Interventionsmöglichkeiten mit 6G ermöglichen können. Und für mich ist ganz zentral, ich hoffe, wir schaffen es, Mitarbeitende zu entlasten. Und ihnen so den Rücken frei zu halten für die Behandlung am Patienten. Also man könnte sagen, Medizin vielleicht wieder ein bisschen menschlicher zu machen. Wenn man sagen möchte, dass sie heute nicht so menschlich ist, würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. 6G und auch allgemein Technologie im Medizinbereich ist wichtig und ist gut, ist aber nur ein Puzzlestück von vielem. Neben anderen Sachen auch noch, um die Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau zu halten und zukunftsfest zu machen. Aber wenn 6G hier einen Teil beitragen kann, dann wäre, glaube ich, schon viel gewonnen. Und da würde ich mich sehr drüber freuen.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Clemens, dass du heute bei uns warst und so viel Wissen geteilt hast. Ich nehme aus unserem Gespräch vor allem eins mit. Die Zukunft der Medizin entscheidet sich nicht allein im Operationssaal oder im Forschungslabor, sondern sie entsteht auch in den Kommunikationsnetzen, die Menschen, Daten und medizinische Systeme miteinander verbinden. 6G könnte dabei helfen, medizinisches Wissen schneller dorthin zu bringen, wo es gebraucht wird, vom Rettungswagen über das Krankenhaus bis ins eigene Zuhause. Und das ist, finde ich, eine extrem ermutigende Perspektive mit einer wirklich gesellschaftlichen Relevanz. Es geht uns alle an. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über Zukunftstechnologien wie 6G und Innovationen an sich erfahren möchten, abonnieren Sie unseren Podcast Innovation Leben bei Spotify oder Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie innovativ. Ich bin Barbara Kroll und das war Fokus Zukunft, ein Format von Innovation Leben, dem Podcast von Bayern Innovativ.